Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Bimo. Ich heiße euch herzlich willkommen zur 24. Folge 4,5. Also lehnt euch zurück, holt euch ein paar Snacks und Drinks und genießt es. Viel Spaß.
Ich schau in die Zukunft, ich sehe alles oder nichts. Heute seh ich ein Zuhause und morgen seh ich wieder nichts. Ich hoffe, dass ich alles richtig mach. Zu große Angst vor dem Risiko. Doch solange ich dich noch hab, bin ich mir sicher, es geht schon gut.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom 4,5 Podcast. Neben mir sitzt Nico Tietz. Er ist Immobilienmakler. Bist du eigentlich schon ausgelernt?
Ja.
Die Frage direkt am Anfang. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Nicolas Tietz, Immobilienmakler in Berlin. Und ich habe auch schon ausgelernt. Ja, ich konnte die Ausbildung auf 2 Jahre verkürzen, deshalb bin ich jetzt seit August schon raus und bin als Immobilienmakler in Berlin tätig. Da gibt es auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr euch ja auch gerne mal anschauen. Ja, genau, was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Ich mache gern Sport, spiele gern Volleyball und fahre gern Rennrad.
Oh, Volleyball spielst du auch?
Ja, schon seit 8, 9 Jahren.
Sehr cool. Hast du auch schon mal diesen Front, sag ich mal, so an Anführungszeichen bekommen, von wegen Volleyball ist ein Mädchensport oder so?
Nö, ich kriege eigentlich immer nur zu hören, dass ich zu klein bin. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Libero ist. Das sind ja die Bälle vom Bodenfischen. Ja, das bin dann ehrlich so.
Du bist der Libero. Kann man das hier in Berlin eigentlich noch so gut machen?
Also ich komme ja ursprünglich aus Brandenburg. Da bin ich zur Schule gegangen und da habe ich auch immer noch meinen Volleyballverein und da fahre ich auch immer noch meistens 2-mal die Woche hin, nach Miechendorf ist das. Mhm. Und da spiele ich im Verein, ja.
Sehr cool. Hey, Volleyball hat mich so gereizt, also besonders in der Fahrabi-Zeit, das war ein echt geiler Sport. Hätte ich gerne öfter gemacht, aber es war halt immer so ein AG-Zeiten. Das heißt quasi um 15 Uhr am Freitag. Mhm. Und das ist immer ein bisschen schwierig, besonders bei mir.
Ja, wir können ja mal zum Beach 61 gehen. Das ist am Gleisdreieck oder am Nordbahnhof, auch hier ganz in der Nähe.
Sehr cool. Ja, muss ich mal machen.
Mach das.
Okay, aber wir haben in der letzten, oder vielmehr ich habe mit meiner Mama in der letzten Podcast-Folge über Investitionen gesprochen, und zwar mehr im Aktienbereich, weil sie halt bei der Deutschen Rentenversicherung arbeitet und dadurch halt sehr viel mitbekommt, wie es halt später ablaufen wird. Man sieht es ja jetzt auch schon, diese Bögen, sage ich mal so, die sich rechts und links aufstemmen, also besonders bei im 60, kurz vor der Rente-Bereich, das geht halt komplett nach außen und die Jungen kommen halt gerade so ein bisschen nach. Das wird halt natürlich alles ein bisschen schwierig, besonders mit unserer Rente. Mhm. Ich weiß gar nicht, das ist für mich super offenes Blatt, tatsächlich noch mit der Rente, wie unsere Rente aussehen wird. Aber deswegen muss man halt auch vorsorgen, besonders mit Immobilien vielleicht oder also auf jeden Fall mit Aktien, ETFs und so weiter. Mhm. Ja. Magst du mal was erzählen? Wie ist denn der Immobilienmarkt zurzeit? Hat sich das in Corona-Zeiten verändert? Und wie würdest du jetzt so zum Beispiel investieren?
Also erstmal zum Immobilienmarkt. Es gibt ja da unterschiedliche Teilmärkte. Mhm. Also wir sind größtenteils im Wohnimmobilienbereich tätig. Und dann gibt es ja noch Gewerbeimmobilien. Also damit haben wir nicht so viel zu tun. Aber wirklich die normalen Immobilien, so wie wir die kennen, wo Menschen drin wohnen, was man vermietet oder wo man selbst drin wohnt, das hat sich während Corona richtig stabil gehalten. Ganz im Gegenteil, die Preise sind noch weiter gestiegen. Also es war wirklich krass. Aber die Leute, die wollen ja immer noch irgendwo wohnen. Mhm. Und gerade auch Familien, die jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen haben und in der Wohnung wohnen und die sagen jetzt, wir müssen uns vergrößern, die können jetzt nicht sagen, gut, wir warten jetzt mal 2 Jahre Corona ab, sondern die brauchen jetzt in ihrer Lebenssituation eine Immobilie. Und deshalb kaufen die auch jetzt zu den sehr hohen Preisen. Aber es ist auch ehrlich gesagt nicht absehbar, dass die Immobilienpreise stark fallen werden. Da habe ich auch schon mal ein YouTube-Video zu gemacht, wird die Immobilienblase platzen oder gibt es überhaupt eine Blase? Und da habe ich halt auch beschrieben, da die letzten Jahre die Zinsen ja so stark gesunken sind, also quasi die Kosten für einen Immobilienkredit, war es halt immer günstiger, viel Geld, also viel Kredit von der Bank aufzunehmen. Und deshalb sind die Immobilienpreise halt auch so stark gestiegen. So, jetzt können die Zinsen halt kaum noch weiter sinken. Und deshalb habe ich in meinem Video auch gesagt, dass ich glaube, dass die Immobilienpreise nicht so krass weiter steigen werden wie die letzten paar Jahre. Aber nach wie vor haben wir eine sehr riesengroße Nachfrage in Berlin. Mhm. Du selbst hast ja auch erzählt, du suchst hier was in Berlin. Ich habe ganz viele Kumpels, die sagen, oh Nico, du bist Immobilienmakler, hilf mir mal eine Wohnung zu finden. Zur Miete machen wir leider nicht. Wir verkaufen nur Wohnungen und Häuser, ja. Nichts zur Miete. Aber es ist ja immer noch eine riesen Nachfrage da und kaum Angebot. Und daher denke ich auch, dass die Immobilienpreise stabil bleiben. Ja, genau.
Meine Mama hatte letztens mal erzählt, dass ich das erste Mal mit dir Kontakt hatte. Das war über, wir können mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zurück machen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und das war über einen Post von Fabian, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt tatsächlich. Fabian, also der kam aus dem Fall aus München oder Stuttgart, glaube ich, aus dieser Region und war dann hier in Berlin und da haben wir ganz kurz ein Bild gemacht und dann hast du mich angeschrieben.
Fabian Fröhlich, genau, der Immobilientypi. Genau. Ja. Stimmt, ja Mann, ja.
Genau, darüber haben wir uns kennengelernt. Der Post kam halt, also der wurde halt innerhalb von 5 Minuten, ja, was macht die hier? Kam ein ganz schnell ein Foto, ja okay, sende ich dir zu, bam, fertig. Genau, so haben wir uns kennengelernt und als wir das erste Mal halt in einem Café oder doch, wir waren im Café, haben dann was getrunken und da hat, nachdem wir uns intensiv eigentlich unterhalten hatten, auch über Business-Bilder, die ich heutzutage, wo ich sage, heutzutage würde ich die ganz anders machen, finde ich komplett schrecklich, habe ich auch auf dem YouTube-Kanal gesehen, da muss ich sagen, ey, muss ich vielleicht nochmal nachdenken, ob ich ein kostenloses Shooting hinterherhänge, weil das wirklich echt, ey, das ist für mich halt wirklich, das sehe ich nicht, vielmehr, das kann ich nicht so stehen lassen, weil das ist wirklich nicht meine Arbeit, die ich, also, ja, genau, und da hat meine Mom zu mir gesagt, kannst du mal Kontakt herstellen für eine Immobilie oder vielmehr für eine Wohnung, Eigentumswohnung, macht ja auch, ne?
Also genau,
macht ja
richtig.
Macht ja nicht nur irgendwie Immobilien, sondern halt wirklich auch Eigentumswohnungen verkaufen.
Genau, richtig, ja.
Aber wie funktioniert das? Also dann kommt ein Kunde zu euch und sagt, okay, ich möchte meine Eigentumswohnung jetzt verkaufen und dann macht ihr den Vertrieb, Marketing und so weiter?
Genau, oder? Richtig. Ah, okay. Also, ja, bestes Beispiel ist, die meisten Leute, die verkaufen ja einmal oder höchstens zweimal in ihrem Leben eine Immobilie. Und ja, das sind dann ganz normale Leute, die halt andere Jobs haben und sich damit nicht auskennen. Die allererste Frage ist ja meistens, wie viel ist meine Immobilie überhaupt wert? So, da fängt es ja schon an und da kommt man ja meistens in Kontakt mit einem Immobilienmakler. Und ja, da kommen wir dann ins Spiel, dass wir uns mit den Leuten treffen. Wir fahren dann zu denen hin, lernen die mal persönlich kennen und schauen uns die Immobilie ganz genau an. Dann machen wir eine Wertermittlung und sagen denen, okay, wir würden das Objekt jetzt so und so einschätzen und wir denken, man kann es zu dem Preis verkaufen. So, und dann macht man mit denen einen Vertrag, dass die das halt mit dir verkaufen und dann ist eigentlich der Idealfall, dass die Leute nichts damit zu tun haben. Die gehen einfach ganz normal weiter arbeiten und wir kümmern uns um alles. Das heißt, wir machen dann zum Beispiel ein professionelles Immobilienshooting und nehmen halt alles auf. Wir machen auch einen virtuellen Rundgang von der kompletten Immobilie, dass wir dann so einen 360-Grad-Rundgang anbieten können. Weil wir machen Online-Besichtigungen. Wirklich im ersten Schritt machen wir mit jedem Interessenten eine Online-Besichtigung. Da telefoniere ich dann mit denen und laufe mit denen schon mal virtuell durch die Immobilie durch. Und genau, wenn die Leute dann sagen, ist interessant für uns, dann gehen wir mit denen natürlich auch nochmal in die Immobilie und besichtigen vor Ort. So, dann verhandelt man halt über den Preis und wie es so weitergeht. Und dann erstellt man notariellen Kaufvertrag, begleitet die Parteien und erklärt ihnen halt auch das ganze rechtliche Zeug. Denn Eigentümer wollen ja oft wissen, muss ich Steuern zahlen, wenn ich meine Immobilie verkaufe? Da gibt es so einige Sachen, worauf man achten muss. Und Käufer haben halt auch oft Fragen, was steht denn jetzt hier im Immobilienkaufvertrag? Ich bin mir nicht sicher, wie das mit der Bank funktioniert. Und da helfen wir denen dann, empfehlen denen auch Bankkontakte, sodass der Immobilienverkauf wirklich reibungslos über die Bühne geht.
Wenn du jetzt ich höre es immer selten, ne? Ich habe einen Kredit aufgenommen für das und das Haus und mit Kredit läuft es deutlich besser. Würdest du sagen, dass es immer besser ist, einen Kredit aufzunehmen, um dann halt ein Haus oder vielmehr eine Eigentumswohnung zu kaufen? Oder ist es halt vielleicht, wenn ich sage, ja,
ich habe die Kohle,
genau.
Alles einstecken?
Ja, genau.
Also aus renditetechnischer Sicht ist es gerade schlauer, dir möglichst viel Kohle von der Bank zu nehmen. Also möglichst viel Kredit, weil es halt einfach gerade so günstig ist. Ich habe mir damals zum Anfang meiner Ausbildung, weil ich meine Kunden mal ganz genau verstehen wollte, habe ich mir nämlich auch eine Immobilie gekauft mit meinen Eltern zusammen. Und meine Eltern die waren halt auch nicht so drin. Und dann habe ich denen das halt auch erstmal erklärt. Und ja, wenn du jetzt einen Kredit aufnimmst bei der Bank, dann zahlst du so ja, 1,5% Zinsen. Das ist halt mega, mega wenig. So, und der Vorteil ist halt, wenn du das mit der Bank finanzierst, du musst meistens nur die Kaufnebenkosten bezahlen. Also den Makler, Notar, Grunderwerbsteuer. Da habe ich auch schon mal ein YouTube-Video zu gemacht, das wäre jetzt zu umfangreich, das alles zu erklären. Aber da musst du halt sehr wenig eigenes Geld reinstecken und kannst den Rest deines Geldes als Liquidität auf dem Konto behalten. Und man will ja auch immer flexibel bleiben, weil wenn du, sag ich mal, dir eine Immobilie kaufst für 300.000 Euro und du hast jetzt 300.000 Euro und steckst die da rein und nächste Woche geht dein Auto kaputt, das ist ja schon blöd. Ja. Deshalb ist eigentlich gut, so viel wie möglich Kredit aufzunehmen, weil Immobilien ja auch so eine stabile Sache sind. Wenn du dir jetzt eine Immobilie kaufst, ist ja nicht so wie eine Aktie, dass die jetzt mal morgen einfach die Hälfte wert sein kann, sondern wenn du die langfristig vermietest, dann suchst du dir gute Mieter aus, die da auch lange drin wohnen. Oder auch wenn du selbst einziehst, wenn du dir eine Immobilie in Berlin kaufst, dann kannst du die mit hoher Sicherheit in 10, 20, 30 Jahren wieder deutlich teurer verkaufen. Und deshalb würde ich empfehlen, möglichst viel Kredit aufzunehmen. Aber es gibt halt auch so einige Leute, die sagen, die können nicht so gut schlafen, wenn die wissen, oh scheiße, ich habe 200.000 Kredit. Dann können die ja vielleicht so 20% Eigenkapital reinmachen. Aber ich würde schon zur aktuellen Situation möglichst viel Kredit aufnehmen.
Also auf jeden Fall ist es ein super interessantes Thema. Und wenn ich auf jeden Fall mal eine Immobilie kaufe oder was brauche. Aber du bist halt hauptsächlich in Berlin und Brandenburg ein bisschen. Also Brandenburg ein bisschen, aber mehr in Berlin tätig, oder?
Genau, richtig. Also Brandenburg ist ja auch sehr riesig, da auch nochmal spezialisiert. Also eher in Michendorf und Wilhelmshorst die Region, weil ich da zur Schule gegangen bin, da spiele ich immer noch Volleyball, deshalb bin ich da noch sehr vernetzt. In der Region haben wir auch öfter mal was zu verkaufen, aber sonst Berlin, ja, genau.
Was würdest du sagen, wo würdest du jetzt, also du hast ja eine Immobilie mit deinen Eltern zusammen, wenn du jetzt irgendwo investierst, wo würdest du halt erstmal investieren, wenn man sagt, also vielmehr, ich denke halt auch ein bisschen daran, eine Freundin von mir, die ist halt Floristin und verdient dann halt nicht so viel Geld. Corona ist sowieso nochmal Manko gewesen, was da nicht so gut reingespielt hat. Aber dann ist es halt, ich weiß nicht, jeder Mensch, finde ich, also je nachdem, wie viel du verdienst, ich finde, man kann halt trotzdem immer was ein bisschen zurücklegen, egal wie viel Prozent du. Also es gibt immer irgendwie ein bisschen was zum Zurücklegen. Und dann finde ich immer das ein bisschen schwierig zu sagen, ich habe ja nicht, wenn ich nicht so viel Geld habe, aber die und diese Kosten, ja, aber dann musst du dir halt auch die Frage stellen, wie willst du wirklich diese Kosten haben, um dann halt später genauso weiterleben zu wollen? Also das finde ich auch nochmal eine wichtige Frage. Also du investierst ja in eine Immobilie oder in Aktien deswegen, weil du halt mehr Kapital halt haben möchtest, mehr.
Ja, später will ich mehr haben, als ich reingemacht
habe. Genau. Ja. Wie würdest du heutzutage so investieren, wenn wir sagen, Menschen mit wenig Kapital oder wenn halt die halt auch wenig Kapital halt reinstecken möchten.
Also man kann sich Immobilien schon mit relativ wenig Kapital kaufen. So habe ich das damals auch gemacht mit meinen Eltern. Also die Situation war auch damals so, ich wollte diese Immobilie kaufen, aber ich war ja halt Anfang meiner Ausbildung, ich habe keinen Kredit bekommen. Und das ist halt auch so die Sache, um einen Kredit von der Bank zu bekommen, sollte man mindestens 2.000 Euro netto verdienen. Das sind so harte Eckdaten von der Bank, weil die wollen ja auch sicher gehen, dass du sicher den Kredit zurückbezahlen kannst. Und deshalb solltest du mindestens 2.000 Euro netto verdienen. Wenn du drunter verdienst, kriegst du sehr schwierig einen Kredit.
Wie ist es verheiratet? Weißt du das somit völlig? Ich glaube, da muss nur eine Person dann halt mehr verdienen, oder?
Naja, es kommt drauf an. Also pro Person sollten schon so 2 netto übrig bleiben. Also wenn ihr dann zu zweit seid, dann solltet ihr eigentlich schon so 4 netto zusammen haben. Ja, genau. Bei Kindern dann halt am besten noch ein bisschen mehr. Und dann kommt es ja auch noch immer darauf an, wie groß die Immobilie ist. So, und dann habe ich so eine PowerPoint gemacht und habe meine Eltern attackiert und habe die halt darum gebeten, hier, schaut euch das mal bitte an, ich will eine Immobilie kaufen, aber ich brauche euch, ihr müsst den Kredit aufnehmen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich kümmere mich um alles, ich habe das Know-how, ich erkläre euch das, wie das funktioniert, aber ihr gebt mir bitte das notwendige Geld, was wir dafür brauchen, um dafür zu starten. Und dann machen wir aber am Ende 50-50, gehört die Immobilie 50% meinen Eltern und 50% mir. Und das war eine recht kleine Immobilie für ein bisschen über 50.000 Euro. Und wir mussten nur die Kaufnebenkosten bezahlen, das waren so um die 8.000 Euro. Also in dem Fall konnten wir mit 8.000 Euro eine Wohnung kaufen. So 8.000 Euro, das kriegt man auch schon mal zusammengespart. Aber, sage ich auch mal ehrlich, wenn die Immobilie, die bezahlt sich von alleine ab, aber das ist auch vielleicht mal eine gute Altersvorsorge, wenn die sich abbezahlt hat, wenn man die dann verkauft oder die Mieteinnahmen hat. Aber davon wird man jetzt auch nicht finanziell unabhängig oder reich oder so. Und bei Immobilien, da braucht man halt schon mal nicht unendlich viel Geld, wie immer gedacht, aber du brauchst schon so 15.000 Euro etwa, dass, wenn du die 8.000 Euro investierst, auch noch ein bisschen was in der Rückhand hast. Und nicht jede Immobilie ist so günstig. Aber so der einfachste Einstieg ins Investment sind eigentlich so Aktien und ETFs. Damit habe ich auch ganz früh angefangen, weil man da wirklich mit 25 Euro mal anfangen kann und dann so ein Gefühl dafür bekommt, ich investiere jetzt mein Geld. Meine Freundin zum Beispiel, die habe ich auch so rangeführt, dass ich gesagt habe, komm, investier doch einfach mal 25 Euro und dann schaust du mal, wie du damit schlafen kannst. Und dann guckst du am nächsten Tag rein, 50 Cent im Plus oder mal, scheiße, ich bin 2 Euro minus. Aber dann lernt man das mal. Also Immobilien, da sollte man schon ein bisschen mehr Geld angehäuft haben, vielleicht schon mal vorher mit Aktien so angetestet haben, wie man damit klarkommt.
Ich muss sagen, mittlerweile ist auch der Markt ein bisschen zusammengebrochen.
Der Aktienmarkt?
Ja.
Ja, gerade jetzt, jetzt war auch gerade ein bisschen rot. Aber eigentlich eine super Zeit zum Einsteigen jetzt.
Das stimmt.
Musst du wie bei Klamotten betrachten. Jetzt jetzt ist es im Sale.
Aber es wird ja wieder hochgehen. Also davon geht man also definitiv aus. Also wenn man halt stabile Aktien holt, die jetzt so ein bisschen weggebrochen sind. Mhm. Mein Gott, das passiert, aber das wird halt wieder ganz gut hochgehen. Ja, ich fand's.
Genau, vielleicht noch zu deiner Frage, die du ja vorhin auch gestellt hast, wo ich halt investieren würde. Ja. Also es kommt halt darauf an, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Wenn man jetzt sagt, okay, zum Beispiel, also soll ich mich an Leute richten, so in unserem Alter oder schon so Leute 40, 50?
Du kannst ja 2 Prognosen abgeben.
Also gerade wenn man vielleicht so in unserem Alter ist, ausgelernt hat und jetzt auch schon so gut verdient, dann würde ich mir gerade, um mal so zu starten, vielleicht auch eine kleinere Wohnung kaufen. Und das ist halt in Berlin schwierig. Da gibt es nicht so kleinere Wohnungen. Also wir haben jetzt letztens zum Beispiel, kommt jetzt am Wochenende auch ein YouTube-Video zu, eine Roomtour, eine 2-Zimmer-Raum-Wohnung für 250.000 verkauft. Und viel geringere Summen kriegst du in Berlin gar nicht. Also da würde ich zum Beispiel mal so in Leipzig schauen oder im Umkreis von Leipzig oder Magdeburg zum Beispiel. Da gibt es auch mal so Wohnungen in kleinerem Volumen, wo man vielleicht auch mal eine Wohnung kriegt für 100.000 Euro. Das sind dann einfach kleinere Summen. Und dann würde ich halt darauf achten, dass man eine gute Lage hat, also Wohnungen, die man wirklich sicher vermietet bekommt. Zum Beispiel Studentenstädte, deshalb Leipzig zum Beispiel sehr interessant, oder Magdeburg. Und dass man sich wirklich sicher sein kann, dass man die immer sicher vermietet bekommt und dass die auch langfristig im Wert steigt. Und wenn man dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dann kann man klar auch in Berlin zum Beispiel investieren, aber das ist dann halt wirklich für Leute, die schon mehr Kapital zur Verfügung haben, weil wie erwähnt, wenn du dir in Berlin eine Wohnung kaufst, auch wenn es eine kleine ist, bist du mal schnell so bei 250, 300 oder 400.000 Euro. Und auch wenn du dir dann viel Kredit aufnimmst, die erwähnten Kaufnebenkosten musst du trotzdem tragen. Und das sind von der Immobiliensumme immer so um die 12%. Also so ganz grob gesagt, wenn du dir eine Immobilie kaufst für 400.000 Euro in Berlin, musst du so 48.000 Euro Cash als Kaufnebenkosten bezahlen. Und das musst du erstmal haben. Aber dafür ist Berlin halt so als Standort sehr sicher. Wenn du dir eine Immobilie in Berlin kaufst, da hast du ja quasi eine Vermietungsgarantie. Weil du hast so eine riesen Nachfrage. Und das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, du kaufst eine Wohnung irgendwo in der Pampa, weil die dann recht günstig ist und dann kriegst du die nicht vermietet. Dann bringt dir das auch überhaupt nichts. Du hast da ja auch laufende Kosten. Also da musst du immer darauf achten, dass du es gut vermietet bekommst.
Genau, das ist eher so in dem Bereich, so sage ich mal 20 bis 30, ne, was du eben gerade so ein bisschen erzählt hast. Also das finde ich, was würdest du dann sagen, wenn halt Leute, also oder vielmehr, du hast ja schon deine Prognose abgegeben, wenn Leute mehr Geld haben, mehr Geld zur Verfügung haben, mehr Kapital, dass sie dann halt zu einem sicheren Standort, also vielmehr, ich Ich weiß nicht ganz, aber ich würde sagen, Leipzig ist ein bisschen sicherer als Magdeburg, oder? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube,
ja, Leipzig ist ja auch allein schon viel bekannter und genau. Da sind ja auch noch mal mehr Studenten. Ja.
Ist, genau, was du eben gerade meintest mit mehr Kapital, ist dann halt Berlin kann eine Option sein, Leipzig. Sehr cool. Ich finde es immer, also ich muss mal ganz kurz ausholen, ich finde es immer krass, wenn ich auf meine Rechnung schreibe, so und so viel kostet denn halt, ist der Tagessatz bei mir, 2 Tage Produktion, dann hast du einen 4-stelligen Betrag, kann auch manchmal 5-stellig sein. Und das finde ich halt immer so ein bisschen krass, weißt du? Weil eigentlich ist es ist halt gerechtfertigt, aber irgendwie komme ich mit diesen Summen nicht klar. Weißt du, was ich meine? Ich finde es halt irgendwie so ein bisschen, boah. Zum Beispiel, wenn wir haben kurz vor der Aufnahme haben wir darüber gesprochen, wie viele andere Videografen halt nehmen. Also richtig gute, die halt super, super lange schon im Job drin sind, die machen dann halt 1,2, 1,3 pro Drehtag. Und das sind immer so Summen, dass, also es ist halt wirklich gerechtfertigt, aber ich muss halt lernen, damit klarzukommen. Und was ich halt gelernt habe und ein sehr, sehr guter Kanal ist Chris Doe, heißt er, glaube ich. Das ist, der kommt aus Amerika und der berichtet dann darüber, besonders in der Kreativbranche, wenn man halt zum Beispiel irgendwo halt Nike raufmacht, Tommy Hilfiger, die ganzen großen Marken, dann ist ja das T-Shirt oder vielmehr der Wert der Klamotte um das Dreifache gestiegen mindestens. Ja,
wegen des Brandings.
Genau, wegen des Brandings. Und wie viel ist dann zum Beispiel das Logo wert? So, ja. Solche Sachen finde ich auch super genial. Und einfach nur dieses Lernen, sich nicht unter Wert zu verkaufen, weil das habe ich halt auch ganz am Anfang super oft gemacht. Das machen heutzutage super viele noch. Ich kenne auch Kollegen, die das machen und die machen halt sehr, sehr gute Produkte. Die können locker das Doppelte verlangen und wären dann halt immer noch unterm Preis. Das mal ganz kurz so nebenbei. Achso, eine kleine Sache noch. Wenn ihr im Fotovideografie-Bereich tätig seid, dann könnt ihr, das geht auch natürlich im Immobilienbereich, wenn man halt Videos aufnimmt, dann kann man die als Stockvideos hochladen und dann kann man damit ein bisschen Geld machen. Aber mittlerweile lohnt sich dieser Aufwand tatsächlich nicht mehr so, weil Stockvideos hochzuladen, dann werden die auf den ganzen Plattformen verteilt und das wird dann halt, ja, ich weiß nicht, wie viel, das kommt halt auf die Seite drauf an, bezahlt, wenn halt ein Kunde irgendwie was haben möchte an Stockvideos. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die man halt machen kann und was zurzeit irgendwie sehr, sehr krass im Hype ist, ist halt NFTs. Ne?
Ja, nur das Wort und die Leute denken schon, das ist echt krass, ja.
Vor allem, was ich krass finde, ist halt einfach jetzt durch diese Affenkollektion, ist halt alles nochmal so ein bisschen krass. Ich bin da gar nicht so krass drinne, nicht mehr, sage ich mal so. Ich wollte halt selber ein paar NFTs minten. Ich muss mal mein Perso auf jeden Fall erneuern.
Habe ich auch letztes gemacht, ja.
Ich komme da aber nicht durch, weil die halt auch so, die haben so Arbeitszeiten von 9 bis 12 Uhr. Und das war's. Und zwei Wochen
Tage. Aber es gibt so mittlerweile so ein Online-Formular und da gibt es so freie Termine. Da findest du auch manchmal direkt morgen ein oder so.
Ah, okay. Ja, dann.
Aber musst halt irgendwo in Berlin rumgucken. Aber habe ich auch gemacht und recht schnell einen Termin gefunden.
Weil ich wollte auch NFTs mitten und meine. Ich finde es cool, weil wir verstehen es ja. Also so unsere Generation versteht ja, was ein NFT ist. Ich glaube, du hast dich auch mal ein
bisschen. Aber ich muss ehrlich sagen, zum Glück, also das wusste ich ja nicht.
Ja.
Ich weiß das auch erst seit einer Woche, was es ist. Ich habe es vorher schon gehört und das war ja auch so übelst der Hype. Aber ich muss sagen, Finanzfluss, auch ein richtig, richtig geiler YouTube-Kanal. Ja. Also da lernt man auch sehr viel über Finanzen. Und der hat zum Beispiel auch ein Video gemacht, was sind NFTs? Das habe ich mir auch angeschaut und danach habe ich es dann erst so verstanden. Aber vorher den Begriff und den Hype darum habe ich natürlich auch schon mitbekommen, ja.
Es ging ja eigentlich schon viel, viel früher los. Also klar, das sind halt so solche Bubbles, die so entstehen. Ja. Und besonders in der Kreativ-Designer-Logo-Branche ist es halt so beliebt, dass man halt Sachen mintet und als NFT verkauft, was ich gar nicht so schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weil dann halt auch dieser Wert halt so ein bisschen wertgeschätzt, also vielmehr sehr, sehr wertgeschätzt wird und halt ab einem gewissen Ethereum-Wert kannst du dann halt ein NFT kaufen. Was ich, by the way, sehr, sehr cool fand, hat mich gerade so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Einer auf TikTok hat so erwähnt, ich verstehe gar nicht, warum Mädels auf OnlyFans halt so verkaufen, die können auch Clients einfach in NFT minten. Dann haben sie nicht das Problem, dass ihre Bilder halt vervielfältigt werden.
Genau. Ja, ich wollte ja sagen, gerade auch so für die Künstlerszene ist das ja auch sehr praktisch, diese NFTs. Geht ja quasi nur darum, dass man immer wieder erkennt, was wirklich das Original ist und das eindeutig zuordnen kann, ja.
Und vor allem, was krass ist, ist halt, durch manche NFTs bekommst du halt Zugang zu gewissen Gruppen und kannst dann halt mit den Leuten sprechen. Auch sehr cool. Ja, aber ist nochmal so ein Thema für sich. Jetzt nochmal so personalisiert, was hörst du eigentlich so privat für Musik? Was machst du? Was machst du eigentlich so privat, in deinem Privatleben noch?
Ja, also ich muss sagen, schon auch trotzdem sehr viel Arbeit so, weil ich jetzt nicht nur so 0815 Job habe für mich, sondern für mich bedeutet das schon sehr viel, weil, sag ich mal, wenn es beruflich gut läuft, dann, ja, dann ist man auch ganz anders drauf, dann fühlt man sich viel besser, klar, dann hat man auch mehr Geld zur Verfügung, kann öfter Volleyball spielen gehen, weil gerade so im Beach 61 oder so ist auch manchmal echt teuer, da oft zu spielen. Deshalb fließt da schon sehr viel Zeit rein. Nehme ich auch sehr gern YouTube-Videos halt auf und dann mache ich halt noch sehr gern Sport, also zum Beispiel Rennrad fahre ich sehr gern oder halt Volleyball. Und ja, dieses Unternehmertum an sich nimmt halt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, weil ich mich genau wie du halt mit der Frage beschäftige, wie kriegt man es hin, dass man finanziell frei wird, dass man wirklich das machen kann, worauf man Bock hat. Also ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit meinem Job, macht mir wirklich echt Spaß, aber wir sind ja auch beide noch am Anfang unserer Berufslaufbahn. Man will sich natürlich noch weiter was aufbauen und auch irgendwann mal noch mehr Geld zur Verfügung haben, dass man einfach auch mal sagen kann, ja, jetzt habe ich halt keinen Bock, 2 Wochen zu arbeiten, dann fliege ich halt mal. Ich habe vorhin schon mal erzählt, mein Bruder, der wohnt gerade in Vietnam, dann gehe ich mal halt 2 Wochen meinen Bruder besuchen und zocke ein bisschen mit dem Tennis. Ja, das ist halt auch noch eine Sache, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, zu überlegen, wie kriegt man es hin, beruflich erfolgreich zu werden und wie kriege ich das hin, noch ein besserer Immobilienmakler zu werden?
Ich hatte vor einer Woche in Essen einen Dreh, das wissen wisst ihr leider nicht. und da habe ich einen kennengelernt. Beim zweiten Tag war halt ein Coach dabei, der hat dann halt über Finanzen gesprochen und hat dann halt auch hat auch sehr viele Lernvideos, also vielmehr sehr viele Videos aufgenommen und hat dann davon erzählt, warum ein Videograf dann zum Beispiel nicht halt das Doppelte verlangt. Warum denn nicht? Also in der Branche ist es halt ein bisschen schwierig, sage ich mal, so schnell zu sagen, okay, ich verlange das Doppelte, weil das ist schon, weil für das Doppelte kannst du 2 theoretisch kaufen.
Ja, richtig. Halt, das ist ja also, überall die Thematik, diese Preiserhöhungen.
Genau.
Wie man das halt seinem Kunden verkauft, ja.
Und jetzt noch ein kleines Zitat dazwischen. Kontra K hat in dem einen Interview-Video gesagt, Radio-Interview, was gehst du denn halt jeden Tag feiern oder vielmehr, warum gehst du jedes Wochenende feiern? Feiern kannst du halt, wenn du mit 40 in Rente gehen kannst. Ist es bei dir, also vielmehr nicht, dass du halt mit 40, also vielmehr überlegst du dann halt mit 40 in Rente zu gehen oder macht dir dein Job so viel
oder
Spaß?
Oder mit 30. Ja, nee, ich verstehe schon.
Ja, macht dir dein Job so viel Spaß, dass du sagst, ey, ich werde es mal bis 80 durchziehen, ne? Ich werde so ein alter Kauz und werden die halt Leute noch trotzdem bespaßen und so weiter. Also ganz kurz zu mir, ich werde es halt so machen, ich habe mir letztens, kurze Zeitstory, mein 2019, 2020, 2021 angeguckt, hintereinander weg und ich finde diese Entwicklung ziemlich krass. Jedes Jahr irgendwie was Neues, ah okay, dann war das Projekt und so weiter und das finde ich halt ziemlich geil und ich will das halt fortführen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie mit 40, 50 halt in Rente gehe, sag ich mal so.
Ja. Da habe ich auch noch eine coole Idee für dich. Also früher war ich auch so auf dem Mindset, okay, wie kriege ich das hin, dass ich mit 40 irgendwie einen Sack hauen kann und dann bin ich nur noch am Chillen. Aber dann habe ich ehrlich gesagt auch auf Immobilienstammtischen und so Leute kennengelernt, die nicht mehr arbeiten gehen müssten. Die waren so Mitte 30, die haben einige Immobilien, vermieten die so mit Airbnb und so und verdienen wirklich monatlich echt viel Kohle. Da habe ich auch gefragt, boah, krass, und jetzt chillst du die ganze Zeit auf den Malediven? Oder dann meinte er, ja, ich habe das 2 Wochen gemacht und dann war mir langweilig. Und dann meinte er, er muss irgendwas zu tun haben. Und da habe ich so drüber nachgedacht und die Frage kannst du dir auch mal stellen. Ich frage mich immer, was würde ich machen, wenn ich reich wäre? Was würde ich den ganzen Tag machen? Dann habe ich so überlegt, ja, ich würde viel Rennrad fahren, ich würde viel Volleyball spielen, ich würde viel Tennis spielen wollen. So. Und das mache ich jetzt halt auch schon. Und mein Job, der macht mir auch so viel Spaß. Also hat sich das immer mehr dazu hin entwickelt, dass ich nicht mehr so mit 40 sagen will, ich chill jetzt einfach nur noch. Tim Ferriss, ich weiß nicht, ob du den kennst. Auch ein sehr bekannter Autor. Zum Beispiel hat er das Buch geschrieben, die 4-Stunden-Woche. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, dass viele Leute so diesen Traum haben, ich will mit 30 oder 40 durch sein und dann nicht mehr arbeiten müssen. Aber wie gesagt, dann wird dir ja stinkend langweilig. Und gerade so als Unternehmer, du willst ja neue Projekte aufbauen, du willst neue Sachen machen, das macht dir auch einfach übelst Spaß. Und so ist es bei mir halt auch. Und dann meinte der, man soll mal versuchen, das System der Mini-Ruhestände zu implementieren. Und das ist jetzt ehrlich gesagt mein neues Ziel, dass man halt finanziell so flexibel ist, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt Bock zu arbeiten, ich hustle jetzt 3 Monate richtig durch. Ja. So, und dann mache ich aber für 2-3 Monate Urlaub, bin am Chillen, besuche meinen Bruder irgendwie in Vietnam. Und dann kommst du aber wieder und bist wieder am Hustlen, sodass du immer ein abwechslungsreiches Leben hast. Und dann musst du auch nicht immer so hoffen, boah, noch, also wenn du jetzt zum Beispiel 30 bist, oh, noch 10 Jahre richtig durchknallern und dann habe ich endlich Spaß im Leben, sondern dass sich das so die Waage hält.
Mhm, die Balance, ja. Genau. Sehr cool. Wusste gar nichts davon.
Ja, also. Aber
sehr, ja, macht Sinn. Und ich merke es auch gerade bei mir, dass ich halt irgendwie schon mal ganz gerne so 2-3 Monate ganz gerne frei hätte.
Ja, oder viel reisen. Hast ja von genau. erzählt, dass du es gerne öfter machen willst.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, mit 40, so jetzt bereise ich die Welt. Du machst eine Weltreise, geht vielleicht ein Jahr, dann bist du 41. Jetzt ist mir voll langweilig. So, aber wenn du dann wieder dein Business hast und dann da wieder dran arbeiten kannst, das ist schon echt geil. Und sowas aufbauen, ich weiß nicht, das macht halt einfach Bock.
Genau so ist es bei mir auch. Also es sollte jetzt auf jeden Fall nicht so rüberkommen von wegen, dass bei 40 bei mir Ende ist. Definitiv nicht. Das werde ich noch weiterhin machen. Ich habe so, also alleine schon, was man so für Eindrücke bekommt auf YouTube und so weiter, ist ja noch ein kleiner Faktor. Ich habe, muss ich mal dazu sagen, wenn ich nachts irgendwie nicht schlafen kann oder pennen kann, dann bin ich so der klassische Overthinker, der super viel nachdenkt über Zeit und also wie würde man sich entscheiden, die Zeit oder das Geld. Ich hatte auch schon sehr viele Kollegen, die halt mehr in der Fotobranche dann halt mehr auf das Geld geachtet haben, als auf das, was sie hätten haben können, was halt danach entsteht, halt wenn sie halt die Hälfte oder ein Viertel verlangt hätten oder sonst irgendwas, was halt noch gerechtfertigt wäre. Ja. Genau, und dann schreibe ich dazu Drehbücher. Also ich schreibe halt ganz gerne Drehbücher und dann so ist es bei mir, ja.
Ah, ist interessant. Also, ja, manchmal denke ich auch immer so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, kennst du das 6-Minuten-Tagebuch?
Nee.
Ist auch ganz cool, um sich immer so selbst zu reflektieren. Und das ist halt auch so ähnlich. Das ist halt so ein Tagebuch, wo man dann halt auch immer reinschreibt. Morgens 3 Minuten, abends 3 Minuten.
Ja.
Wenn man das über lange Zeit macht, dann sieht man auch immer, das habe ich früher gedacht, das waren so meine Ideen. Und da wird dann auch immer gefragt, wofür bin ich dankbar und so, weil das ist ja auch immer wichtig. Mhm. Aber auch nochmal zu dem Punkt mit dem Geld. Ja, also ich finde das auch immer so ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil gerade am Anfang vom Berufsleben, es hört sich so knallhart an, aber da muss man auch erstmal schauen, wie man einfach über die Runden kommt.
Ja.
Gerade wenn man seine eigene Wohnung hat, dann muss man auch was essen, Klamotten, bla bla bla, dann will man auch was zurücklegen für die Rente oder falls du mal irgendwie einen Burnout hast oder so, dass man dann seine Versicherungen hat. Also der erste Step ist halt so, die Fixkosten irgendwie zu decken. Und danach ist ja so Fun Money eigentlich. Aber klar, gerade am Anfang ist Geld schon auch wichtig, weil man muss sich ja auch irgendwie seinen Spaß finanzieren können. Wie gesagt, wenn man jedes Wochenende Tennis spielen gehen möchte oder jedes Wochenende Volleyball spielen, es kostet halt auch ein bisschen was. Und dann will man auch nochmal feiern gehen. Das muss man sich halt auch erstmal erarbeiten.
Genau. Ich habe, was ich super interessant finde, wenn ich manchmal auf Twitch streame, manchmal Leute von der Community damals noch, die sagen, ah okay, dann und dann bin ich 18 und ich habe mir schon so und so viel Geld zurückgelegt und dann werde ich ein bisschen investieren. Und das finde ich halt schon sehr krass, wie mittlerweile, also jeder Mensch denkt ja anders, sehr individuell, ne? Und das finde ich halt sehr cool, wenn man halt schon so danach strebt, dann halt mit 18 zu sagen, okay, also klar können die rein theoretisch schon früher anfangen, ist dann aber auch ein bisschen schwierig rechtlich gesehen und so weiter. Also kann man rein theoretisch über die Eltern schon machen, dass man sagt, okay, nee, das Geld möchte ich dann doch nicht für die und diese Spaßsache ausgeben, sondern halt, aber klar soll man Spaß haben, definitiv. Ne? Das wollen wir festhalten, ne? Trotzdem den Ausgleich finden und halt auch mal ein bisschen runterkommen. Sehr, sehr gut. Was würdest du machen, wenn du Machst du es mittlerweile auch, dass du sagst, so 3 Monate und dann 3 Monate? Ich glaube, vom Job her ist das ein bisschen schwierig.
Na, das ist eigentlich das Geile beim Immobilienmakler. Das geht schon. Also man kann sich seine Zeit schon flexibel einteilen. Und vor allem, man hat halt auch so Projekte. Also ich bin ja, ich bin sehr ungeduldig und deshalb mag ich das nicht, wenn man irgendein Projekt macht und es zieht sich so über Jahre und dann hat man irgendwie ersten Erfolg. So, und auf der Arbeit ist halt ganz cool, wenn du ein Objekt hast, dann ist das so ein Projekt. Klar, das dauert auch manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen und du kannst ein neues anfangen. Und das ist dann abgeschlossen und dann kannst du eigentlich auch sagen, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen länger Urlaub und dann musst du halt schauen, wann du das nächste Objekt annimmst. Oder das ist ja natürlich, sage ich mal, die, oder was heißt Traumvorstellung, aber eigentlich eins so meiner Ziele, dass man sich halt wirklich ein Unternehmen aufbaut, was auch funktioniert, wenn man selbst nicht da ist. Dass man da nicht so selbst dran gekoppelt ist, weil das ja sonst alles von dir abhängig ist. Und ja, also aktuell habe ich das noch nicht, dass ich da 3 Monate voll durchhassle und dann 3 Monate weg bin. Im Moment bin ich noch die ganze Zeit in der Aufbauphase so.
Ist bei mir ähnlich, ja.
Ja. Aber ich hoffe mal, dass ich denn dahin komme, ja. Und auch nochmal zu dem Punkt, ob man sich jetzt für Geld oder Freizeit entscheidet. Klar, in erster Linie, man braucht halt, wie sagt man so schön, ohne Moos nichts los. Man braucht halt auch erstmal einfach ein bisschen Geld, um halt auch sich seine Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Ja. Aber immer nur mehr Geld, das macht einen ja auch nicht happy. Also man muss halt echt immer wieder überlegen, was würde ich den ganzen Tag machen, wenn ich reich wäre? Dann fällt mir ein, dann würde ich meinen Sport machen und so. Also kann man so lange hustlen, bis man sich das entspannt kaufen kann oder bezahlen kann. Und dann muss man aber überlegen, ist jetzt wirklich wert, noch viel krass mehr zu verdienen, weil ja dann auch deine Zeit da reingeht. Und die Zeit könntest du ja auch anders investieren mit coolen Sachen, Fallschirmspringen gehen oder so.
Hast du keine Höhenangst?
Nö, ich mache jetzt dieses Jahr auch einen Fallschirmkurs, dass ich lerne, wie man alleine Fallschirmspringen kann.
Oh. Ja, dann machst du das Sam Call danach hier, oder was?
Ohne Scheiß, ja, wirklich. Ich habe so richtig viele Screenshots von ihm. Also Sam Call, da ist halt ein ziemlich bekannter YouTuber und so Videograf und so.
Ja, genau.
Sieht ja besser aus als ich. Aber der Typ, der geht auch öfter Fallschirmspringen. Das sieht so geil aus. Und der hat mich ohne Scheiß auch inspiriert.
Ja.
Ich habe schon mal einen Fallschirmsprung gemacht, so einen Tandemsprung. Und das war so ein geiles Freiheitsgefühl, dass ich mir dachte, boah, ich will mal wie Sam Call da so einfach Rückwärtssalto aus dem Heli springen, irgendwie in Bali. Und dann brauchst du halt einen Kurs, dass du alleine Fallschirmspringen gehen darfst. Und den mache ich dieses Jahr.
Ja, sehr cool. Also ich glaube, bei mir wird es ein bisschen schwierig wegen der Höhenangst, aber Flugangst habe ich eher weniger. Mal gucken, ob man das irgendwie ein bisschen überwinden könnte. Weiß nicht, ab einer gewissen Höhe spielt das beides so miteinander zusammen. Weil ich glaube, in den ersten paar Sekunden ist halt so keine Flugangst. Und dann, wenn ich den Boden sehe, ist halt so, oh scheiße, die Höhe kommt.
Ja, also ich muss sagen, bei einem hohen Gebäude oder so, da stehe ich auch nicht gerne am Rand. Da ist mir auch mulmig, wenn ich mir so denke, alter Scheiße, wenn ich jetzt hier runterfalle. Aber beim Fallschirmspringen, da muss ich sagen, da hatte ich echt gar keine Angst, weil ich mache das ja jetzt auch nicht irgendwie extrem an irgendeiner Klippe nah oder so. Wenn du aus so einem Flugzeug springst und da ist unter dir alles frei, das ist einfach ein richtig schönes Freiheitsgefühl. Du schaust so über die Wolken und du musst ja auch nicht so richtig auf Adrenalin machen und richtig spät die Leine ziehen.
Ja,
ja, kannst ja mal einen Tandemsprung ausprobieren. Wenn man da nicht, ja, wenn du da rausspringst, siehst du ja eh nicht direkt den Boden, wie hoch das ist.
Ja. Muss ich mal ausprobieren.
Ja,
mal. ja, Fallschirmsprung. Also beim, wie sind wir jetzt gerade darauf gekommen?
Na,
Freizeit,
nee. Das ist halt, also da hast du gefragt, man muss halt schauen, dass man nicht nur aufs Geld guckt, sondern sich halt auch so Freizeitaktivitäten ermöglichen. Da meinte ich ja, aber gerade auch am Anfang ist auch wichtig, dass man halt genug Geld hat, um sich das, ja, zu finanzieren halt.
Ja, ich finde es krass. Ich habe mir vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor 1-2 Monaten Hanteln geholt, um einfach zu Hause zu trainieren. Ist halt nur ein bisschen blöd, wenn man irgendwie die ganze Woche voll geplant ist und man nicht dazu kommt. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, man merkt das auch beim Sport direkt sehr schnell, wenn man eine Woche ausgesetzt hat. Gut, in der zweiten Woche ist es dann halt echt problematisch, also was heißt problematisch, aber man merkt es halt schon, dass diese Schritte schon ein bisschen schwieriger waren. Aber mittlerweile geht es wieder ganz gut bergauf. Es ist halt immer so eine Phase, ne? Wenn man halt sehr viel arbeitet und dann halt am Abend sich so denkt, boah, zum Beispiel in Essen, da habe ich dann halt die Sidecam auf dem Gimbal gehabt. Und das Gimbal, man denkt so, ja okay, 6-7 Kilo ist halt easy.
Ja, aber so einen ganzen Tag.
Genau, so einen ganzen Tag. Und dann halt, das geht halt übel auf dem Rücken.
Ja.
Das also muss halt irgendwie so eingeduckt laufen. Ja, das ist halt schon sehr anstrengend. Da hat der Kollege zu mir auch gesagt, also ich hätte es niemals durchgehalten. Du siehst ja, wie dünn ich bin. Also das hätte ich niemals geschafft. Also Pros an dich. Das war auch echt lange, weil die eine Interviewsituation, die ging halt auch super, super lange, obwohl es halt nur 3 Fragen an waren. Das heißt quasi nur 3 Minuten maximal. Mhm. Und deswegen, aber trotzdem finde ich, Sport ist für mich halt auch gleichzeitig so ein Ausgleich zum, also ich denke halt ultra viel nach, ne? Das ist halt.
Ja, kenne ich. Und beim Sport hast du einfach Kopf frei.
Genau.
Da denkst du dir so, ich weiß nicht, ob du auch, ja, Volleyball hast du erzählt,
genau. Mal,
da überlegst du
halt, Radsport, scheiße. Radsport auch.
Ne? Radsport, echt?
Ich habe Radsport gemacht.
Echt? Ja. Das ist ja geil. Ja,
damals habe ich Fußball erst gemacht, bis zur 6. Klasse, nee, bis zur 5. Klasse.
Ja, genau. Ich auch.
Und dann halt Radsport gemacht. Ich habe 1-2 Jahre und dann habe ich ein Jahr Pause und dann ging es halt wieder zurück zum Fußball und dann halt Volleyball.
Na, geil. Ja, und da kriegt man echt so einen Kopf frei. Ich merke auch, dass ich jetzt manchmal Sport ein bisschen schleifen lasse. aber da ist halt auch wichtig, dass dir das Spaß macht. Also ich bin auch im Fitti angemeldet, aber ich muss ehrlich sagen, ich war schon ewig nicht mehr da, weil mir das einfach nicht so einen Spaß macht. Aber Volleyball oder Rennrad, das könnte ich wirklich einen ganzen Tag machen. Ja, und sowas, es war bei mir halt auch immer wichtig, dass man das macht, worauf man Bock hat. Ist ja bei dir wahrscheinlich auch.
Genau.
Weil gerade am Anfang, wenn man sich irgendwas aufbaut, dann muss man halt übelst viel arbeiten. Wie zum Beispiel auch der Podcast oder der YouTube-Kanal. Das dauert halt auch manchmal echt ein bisschen, bis das wird. Und wenn dir das keinen Spaß macht, dann hört man damit einfach auf.
Genau.
Und ja,
so war's. Wolltest du schon mal das Handtuch werfen eigentlich bei YouTube? Wo du gesagt hast,
oder? naja, gerade am Anfang war es echt hart. Hatte ich richtig wenig Abonnenten, so das erste halbe, dreiviertel Jahr, so 25 Abonnenten. Und da weiß ich noch ganz genau, da war ich mit ein paar Kumpels Volleyball spielen. Und meine Kumpels so, hey Nico, du Immobilienmakler, voll geil mit YouTube, wie läuft's denn? Und ich dann so, yo, ich habe 25 Abonnenten. Und die Kumpels, die waren halt auch echt ernst. Echt, scheiße, so wenig? Ich habe gedacht, du hast schon viel mehr. So richtig rein in die Wunde. Und dann hatte ich auch erst mal ein paar Monate nicht so Lust auf YouTube. Aber das muss ich sagen, das liebe ich so doll an YouTube. YouTube ist so für die Ewigkeit. Instagram und Co., das ist alles so kurzweilig. Du postest was, dann sind wichtig die ersten 1-2 Tage, wenn das geil läuft und du viele Klick oder hier viele Likes und so kriegst, dann steht das gut und dann ist das eigentlich tot. Für mich ist Instagram wie so eine Visitenkarte jetzt mittlerweile eher und über die Stories halt so. Aber nach 3 Monaten kommen da ja keine Likes mehr. So, und YouTube, wenn du da wirklich so ein Brett gebracht hast, ein Beispiel war bei mir das Video Immobilienverkaufen ohne Makler oder Grundbuch einfach erklärt. So eine Sachen, die werden ja auch in 3 Jahren noch gesucht. Und da hatte ich ein Video, das ist dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr richtig durch die Decke gegangen, also für meine Verhältnisse, hat jetzt 4000 Klicks und allein dieses Video hat mir irgendwie 80 Abonnenten oder so gebracht. Und dann habe ich gesehen, geil, YouTube läuft jetzt wieder mehr an. Dann habe ich mal wieder ein paar Videos gemacht, geschaut, wie die ankamen. Dann habe ich mal wieder ein paar Monate Pause gemacht. Jetzt zum Beispiel hatte ich auch wieder ein paar Monate Pause. Habe jetzt diese Woche 3 neue YouTube-Videos aufgenommen, weil YouTube ja einfach so langfristig ist. Und irgendwann ist es wie so ein Schneeball und es wird einfach immer mehr. Und jetzt kriege ich fast täglich so einen Abonnenten dazu. Also YouTube verzeiht dir auch mal so eine längere Pause. Aber klar, so richtig laufen tut es dann erst, wenn man so richtig regelmäßig macht.
Genau. Also, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, so Regelmäßigkeit und halt Qualität.
Ja,
weil
genau,
man merkt es halt super, super stark bei. Mhm. Ja. Wenn man auf YouTube geht, ist halt meistens so, also Reactions sind halt so 90% gefühlt jetzt nur noch in Deutschland zu finden, sondern eigene Videos gibt es halt kaum noch und das ist halt. Also ich finde, da ist halt Qualität mir wichtiger, als jetzt irgendwie so viel Content rauszuballern.
Ja, naja, hab ich auch die Erfahrung mit, weil man dann auch immer überlegt, okay, zu welchem Thema mache ich jetzt noch ein Video? Weil man sich denkt, ey, das habe ich an dem Video schon erzählt. Aber da muss man auch dann auf der anderen Seite wieder sagen, was bringt dir das geilste Video, wenn das nicht geklickt wird und keiner das anguckt, weißt du?
Ja, das stimmt wohl.
Da musst du vielleicht irgendwie das Video nochmal ähnlich machen und den Titel anders nennen, dass die dein geiles Wissen halt mal sehen. Aber ich verstehe auch schon, was du meinst, eher, wie sagt man, eher Klasse statt Masse.
Ja.
Ja, kann ich wohl verstehen.
Weil, also ich habe, also ich will dieses Jahr ein bisschen mehr probieren, Behind-the-Scenes-Stuff zu machen von Projekten. Das Problem ist halt nur, ich bräuchte halt einen Kameramann, der halt bei mir so ein bisschen mitläuft, der dann halt mich auch filmt und andere Leute, die am Set arbeiten, weil das wäre halt ziemlich cool. Ja.
Aber klar, der muss auch wieder bezahlt werden.
Richtig, richtig. Aber das würde ich halt auch, wenn denn, würde ich das halt so wie Vlog-mäßig halt so aufzeichnen. Weil ich finde bei Behind the Scenes, zum Beispiel auf Netflix, dann hast du, wie heißt das, Haus des Geldes zum Beispiel, zwei Behind the Scenes Videos, falls du es gesehen hast oder vielmehr die Serie kennst, ist halt bei dieser Szene, wo, ich Spoiler ganz kurz, wo, bitte wegschalten. Hast du schon durchgeguckt?
Ich hab's schon durchgeguckt, okay, perfekt. Also mir ist das egal, aber nicht, dass uns jetzt alle anderen hassen. Nee, aber es gibt ja schon welche, die...
Genau. Aber als Nairobi, das glaube ich in der vierten Staffel passiert, als Nairobi gestorben ist, das war, finde ich, im Behind-the-Scenes-Video noch ein bisschen dramatischer, weil du halt so lange mit dem...
Ja, und die richtig geheult haben.
Und genau, so, und die hat halt richtig lange mit denen am Set gearbeitet. Und das konnte ich richtig nachvollziehen, weißt du, wenn du so lange am Set bist, das ist halt auch ziemlich geil. Also... Es ist halt so typisch Netflix, ne? 40 Minuten geht der ganze Oschi und dann hast du dann hast du da, weißt du, so richtig geile Interviews zwischendurch. Ah, okay, dann gab es die und die Probleme mit den Geldscheinen und so weiter. Und das finde ich halt geil, ne? Wie hat man dieses Problem gelöst? Das habe ich ja auch bei dem Studio-Video mal erzählt, dass Medienleute oder vielmehr Foto-Videografen sind halt nicht nur, können halt nicht nur mit der Technik arbeiten, sondern können auch kreativ arbeiten. Das heißt quasi, wenn halt irgendwas ausfällt, dann halt irgendwie eine kreative Lösung zu finden, dass es halt trotzdem diesen ähnlichen Effekt gibt bis zum Original hin, wenn halt zum Beispiel Ton ausfällt, wenn halt zum Beispiel Licht ausfällt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt so dieser Knackpunkt, weil ich wollte ja eigentlich auch bei der DWU, wollte ich auch ein Studioshooting machen mit ein bisschen Rauch. Ist halt nur das Problem hier mit den Rauchmeldern. Ja, und dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ja. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt bei Film und Fotografie, dass man einfach kreative Lösungen hat.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe tatsächlich dann keinen Rauch. Wir haben es mit Deo probiert, aber dann hat es übel gestunken. Also so richtig doof. Aber Deo hat auch nicht den gleichen Effekt. Also ich habe so ein Atmosphäre-Spray zu Hause, habe ich mir extra geholt, weil ich es auch mal ausprobieren wollte, wie gut es ist. Im Gegensatz zu einer Nebelmaschine, weil Nebelmaschine ist gleichzeitig... Du brauchst erstmal eine Nebelmaschine, du brauchst dann auch noch die Flüssigkeit dafür und dann, und dann habe ich das halt mit den LED-Panels hier probiert, zwei, drei Stück und dann hinter der Couch wollte ich das halt so ein bisschen mit Glas, also vielmehr mit Plastikfolie probiert vor das Objektiv, weil das dann halt so ähnlich wie ein Black Promises, also dass die Lichter ein bisschen durchknallen, dass sie alles ein bisschen, aber das hat nicht den gleichen Effekt wie Nebel gehabt, wie der Smoke, wie Haze, ja. Genau so ist das, kreative Lösungen finden. War das immer schon, also war es bei dir immer schon so, dass du halt in die Immobilienbranche gehen wolltest? Mal ganz kurz einen Step zurück, wir wechseln halt immer die Themen, damit es halt immer
spannend bleibt.
Genau,
spannend. Wir sind hier kreativ und abwechslungsreich.
Genau.
nicht schon immer Immobilien, aber irgendwie so Finanzen, so das allgemeine Thema hat mich schon immer interessiert. Das war in meiner Schule, im Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf, in der 9. Klasse, glaube ich. In WAT, Wirtschaft, Arbeit, Technik.
Ja.
Da hat unser Lehrer irgendwie was von Akten erzählt. Und meinte so, ja, hier so DAX, da sind die größten deutschen Unternehmen drin. Und wenn die Gewinne erwirtschaften und so, dann kriegt ihr was davon ab. Also, wenn ihr Aktien habt, dann dachte ich so, echt? Wie viel kostet denn so eine BMW-Aktie? Dann hat er so erzählt, ja, so und so. Und wenn du eine Aktie hast, dann kriegst du ein bisschen was ab. Meinte ich, echt? Das ist ja voll interessant. Und dann habe ich mich damit immer mehr beschäftigt und habe den so gefragt, was muss ich denn beruflich machen, dass ich irgendwas mit Aktien zu tun habe? Dann meinte er, bewirb dich mal bei den Banken, dann kommst du so, ja, in die Richtung hast du viel mit Aktien zu tun. Das habe ich dann auch gemacht. Dann wollte ich unbedingt ein duales Studium machen bei einer Bank und habe das auch gemacht und auch direkt nach meinem Abi ein duales Studium angefangen. Habe mich bei allen großen deutschen Banken beworben und habe dann auch ein duales Studium angefangen, BWL Bank. Und das habe ich in Berlin gemacht bei einem privaten Vermögensverwalter. Und die haben halt wirklich von ihren Kunden, das waren sehr vermögende Kunden, ab 1 Million, das Geld genommen und das für die angelegt, sodass es mehr wird. Und dann haben die das in Aktien investiert, auch in ihre eigenen Wertpapiere, also zum Beispiel in die eigenen Fonds. Und das fand ich schon sehr interessant, aber ich habe das dann nach einem Jahr abgebrochen, weil ich mit der Firma nicht so happy war und ich da auch gemerkt habe, Aktien sind schön und gut, ich finde die auch persönlich selbst cool, investiere auch selbst, aber
du drückst halt auf den Knopf, kaufen, verkaufen. Hm. Das fand ich irgendwann so langweilig. Du hast halt wenig mit Leuten zu tun und bist so ein Computertypi.
Ja.
Und ich quatsch halt gern, bin mit Leuten unterwegs. Und ja, dann habe ich da gekündigt, war dann nochmal kurz beruflich woanders. Und ja, dann habe ich überlegt, ja, ich will schon irgendwie so in die Finanzbranche, ich will aber mehr mit Leuten zu tun haben. Ja, und dann bin ich auf die Immobilienbranche gekommen. Und ist jetzt echt cool, weil man auf der einen Seite schon auch was mit Finanzen zu tun hat, so Kapitalanlage, aber auch das Persönliche. Ja, Immobilien ist People's Business. Du lernst halt, wie gesagt, bei jeder Immobilie neue Leute kennen. Und auch sehr geil, Immobilien werden eigentlich sehr selten, eigentlich fast nie aus Spaß verkauft. Sondern meistens ist es irgendwie so, dass die Eltern sagen, unsere Kinder sind jetzt aus dem Haus, das wird zu groß, wir wollen es verkaufen und von dem Geld uns irgendeinen Lebenstraum erfüllen, eine Weltreise machen, ein neues geiles Auto kaufen oder leider ist jemand verstorben oder es gab eine Scheidung und das Haus soll verkauft werden. Und da begleitest du die Leute manchmal bei Schicksalen. Das ist dann auch, sag ich mal, schön, die da entspannt durchzuschippern, dass die sich dann, sag ich mal, wenn jetzt jemand in der Scheidung ist, dann hat der nicht so Bock, da noch Besichtigungstermine und so zu machen. Dann kann man dem die Last abnehmen und der ist einfach happy, weil der muss einfach warten, bis die Kohle auf sein Konto kommt und wir kümmern uns um alles. Und das finde ich echt mit am geilsten. Da lernst du so viele verschiedene Leute kennen. Also, weiß nicht, da lernst du Richter kennen, du lernst aber auch Künstler kennen, auch ja, Lehrer, Fotografen, alles Mögliche. Und ich muss ja auch immer die Bonität von den Käufern prüfen. Also Bonität heißt, ich muss halt wirklich, wenn die sagen, ich will das kaufen, dann muss ich deren Finanzen checken, ob die das wirklich auch bezahlen können, ob die genug Geld haben. Dann muss ich halt fragen, was die beruflich machen und muss mir auch die Gehälter und so nachweisen. Und dann kommst du mit den Leuten ja auch so ins Gespräch. Und dann hatte ich auch schon Leute kennengelernt, die meinten auch, dass die Rennrad fahren, mit denen will ich dann auch mal zusammen Rennrad fahren. Und das liebe ich am allermeisten an meinem Job, diese Abwechslung und dass du so viele Menschen kennenlernst.
Ja. Gibt es Freundschaftsrabatt?
Freundschaftsrabatt? ich glaube, das finden die Verkäufer dann nicht so geil. Ja,
das kann man mir vorstellen. ja, auch, also, warst du vor, bevor du, also vielmehr beim Finanz, in der Finanzbranche so tätig warst, warst du da sehr introvertiert oder trotzdem schon sehr extrovertiert? Du wolltest, also ich glaube anscheinend ja nicht, weil du wolltest ja, hast erzählt, glaube ich, nach einem Jahr hast du gesagt, nee, möchte mehr in die Immobilienbranche, mehr mit Menschen machen.
Mhm.
Also gar nicht, du warst nie introvertiert.
Nee.
Hat sich durch deinen Job nie verändert, sagen wir es mal so.
Also das ist ja nochmal eine andere Frage, also, aber introvertiert noch nie, also meine Eltern meinten auch, ich habe schon immer gequatscht. Also ich habe noch einen älteren Bruder. Meine Eltern meinten, wäre ich zuerst gekommen, hätte ich kein Geschwisterchen mehr bekommen. Weil ich immer so viel gequatscht habe. Und ja, also introvertiert war ich noch nie. Und durch meinen Job verändert, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Aber ja, man überlegt halt immer, macht mir mein Job jetzt Spaß, weil ich jetzt schon öfter mal gekündigt habe und auch die Firma gewechselt habe. Weil, ja, man verbringt halt auch echt viel Zeit auf Arbeit, dann muss dir das halt auch Spaß machen. Und klar, da hast du auch manchmal so emotionale Achterbahnfahrten, weil man sich halt denkt, scheiße, ich muss trotzdem irgendwie über die Runden kommen. Ich kann jetzt nicht einfach den Job kündigen und keinen neuen haben. Und dann muss man auch erstmal überlegen, was man denn so Neues macht. Und da habe ich halt lange damals auch überlegt, ob ich den Job kündigen soll. Habe das dann gemacht und habe es auch nicht bereut. Also ich bin auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Ja, weil wenn man nicht happy ist im Job, das ist einfach blöd.
Ja.
Also das Coole ist, also oder anfangs nicht so cool, meine Mutti, die war auch mal ein bisschen unzufrieden in ihrem Job, in dem es schon ewig war. Ja. Und dann habe ich ihr auch erzählt, ja Mutti, ich habe jetzt auch schon öfter gekündigt und so, schau dich doch mal nach neuen Sachen um und so. Und dann meinte sie immer, nee. Und ganz ehrlich, so, warum sollten Eltern auch oft auf ihre Kinder hören? Die haben ja viel mehr Lebenserfahrung und warum sollte man auf seinen 20-jährigen Sohn hören? Aber, und gerade dann hatte meine Mutti zum Beispiel auch Angst, ja, wenn man schon so um die 50 ist, ob man denn noch irgendwo genommen wird. Weil es gibt ja einige Arbeitgeber, die sagen, nee, ich will hier nur welche Studenten, die klar schon Berufserfahrung haben, aber um die 30 sind, weil dann können die lange in dem Unternehmen bleiben.
Ja.
Und dann hat sie sich aber doch irgendwann umgeschaut und tatsächlich jetzt auch einen neuen Job seit 1-2 Jahren und ist da richtig happy drin. Und ich habe auch gesehen, wie das einen persönlich verändert.
Super, ja.
Sie ist jetzt so auch ja, noch mehr, viel ausgeglichener, viel entspannter. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man Bock auf seinen Job hat. Und deshalb sollte man sich nicht so für seinen Job verstellen.
Ja.
Man sollte dazulernen, so, ah, okay, so und so macht man das, aber das sollte schon, also schon zu einem passen, weil da wird man echt nicht happy mit, auch wenn man da viel Cash verdient. Ich kenne auch einige, die so in die Unternehmensberaterbranche gehen, aber ja, wenn du da keinen Bock hast, bringt dir die ganze Kohle auch nichts.
Ich habe bei mir das gemerkt, also in der Ausbildung musste ich ein Praktikum anderthalb Jahre absolvieren.
Ja.
Und nach diesem einen Jahr hier in der DWU habe ich eine Woche lang bei einem anderen Unternehmen gemacht.
Mhm.
Und es war so chaotisch. Also wirklich, das war nicht toll. Der erste Dreh war halt, hauptsächlich eine Livestream-Firma.
Ja.
Weil ich dann noch ein bisschen vor der Beendung meiner Ausbildung wollte ich dann noch ein bisschen was über Livestream lernen, weil Livestream kann sehr, sehr doll kompliziert werden. Finde ich, ist nochmal ein bisschen was anderes, als dass hier jetzt so also drei Kameras aufgestellt, Aufnahme, Bahn, fertig, raus. Das ist halt noch recht easy. Livestream ist dann nochmal ein bisschen sehr viel mit Kabeln und sehr viel.
Ja.
Ja, auf jeden Fall war das halt mir nichts und ich habe es halt gemerkt, also hätte ich das nochmal zwei Monate durchgezogen, ich wäre kaputt gegangen. Also wirklich, ja. Also das hätte mir einfach gar kein. Außer diese. Es waren coole Leute da drinnen, aber ja, es gab halt gewisse Differenzen halt, oder vielmehr Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Chef und mir. Und dann gab es, also ja, als Praktikant muss man ja auch angelernt werden. Das hatte ich jetzt nicht so doll, sagen wir es mal so. Und dann geht es halt alles so ein bisschen stockend da rein. Und alles. Ja. Und was halt das Schlimmste ist, es baut, wenn man ein Problem mit seinem Job hat und sagt, oh, die und die hat schon wieder das und das gemacht, weil jetzt nicht so lästermäßig, sondern ja, einfach nur, was halt zum Job dazu also, wie soll ich das ausdrücken? Also ich meine jetzt nicht so lästern, mobbingmäßig, sondern einfach nur, man versteht nicht, warum man diese Aufgabe macht, weil wenn man es zum Beispiel anders macht, dann ist man erstens viel schneller und zweitens, man kommt ans gleiche Prinzip, das meine ich damit. Und wenn man das alles so in sich hereinfrisst,
ja,
dieses ganze schlechte Gefühl, dann und irgendwann ausbricht, dann kann einen sehr unterdrücken.
Also ja, und das spiegelt sich auch auf Privatleben und so.
Ja.
Und du kannst eine Zeitweise überbrücken, indem du mehr Sport machst und so, aber das ist schon, ja, geht richtig hart auf die Stimmung, wenn da was blöd ist. Und weil du gerade von deinem Praktikum erzählt hast, was auch noch so ein Satz ist, den ich mega hasse und was ich auch nie wahrhaben wollte, Lehrjahr oder wie heißt es? Lehrjahr sind keine Herrenjahre.
Ja.
Und das hat mich so angenervt, weil du meintest ja auch, wenn man in einer Ausbildung ist und viel lernen will, dann will man ja auch nicht ausgebremst werden irgendwie. Mir ging das auch manchmal in der Berufsschule ein bisschen zu langsam. Und ja, dann gibt es immer so Leute, die sagen, ja, warte doch einfach nochmal, komm mal ein bisschen runter. Oder es gab teilweise Leute in meinem alten Job, die mich wirklich so ausgelacht haben, weil ich so Bock auf mein duales Studium hatte. So, die dann meinten, was bist denn du für ein Jungchen? Du hast ja noch richtig Laune und so. Ich dachte, ach du Scheiße, ich hoffe, ich werde nie so abgekaut wie die.
Ja.
Diesen Spirit und so, den muss man sich doch beibehalten. Da kann ich immer nicht hören, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich meine, wenn man gute Ideen hat oder wie man Prozesse optimieren kann, dass es schneller und besser geht, auch wenn es vom Praktikanten kommt, aber dann soll man es doch umsetzen. Und ja, da gibt es ja einige, die sagen, ja, mein Job ist scheiße, aber gut, ich bin ja in der Ausbildung oder so, da muss man das ja mal ertragen. Finde ich nicht, also muss man nicht ertragen. Klar, nach der Ausbildung, dann bist du ja kein anderer Mensch. Du hast dann den Wisch, ja, hier Immobilienkaufmann, aber ich war ja den Tag später, nachdem ich den Zettel hatte, nicht schlauer als den Tag vorher. Oder eine andere Person. Also das sollte einem wirklich Spaß machen und man sollte auch mal überlegen, was bringt mir das jetzt?
Genau, diesen Spirit auf jeden Fall beibehalten, finde ich super wichtig, weil das war halt bei mir in der Ausbildung genauso. Also wir hatten halt so ein Modul halt pro Woche, genau, und am Ende der Woche wurde halt eine Klausur geschrieben und dann war als, keine Ahnung, neues Programm, was wir lernen sollten, und dann habe ich mich kurz eingefuchst, weil ich das schon so ein bisschen kannte von einem anderen, haben wir das so ein bisschen angeguckt, waren zwei Stunden drin und wollte dann halt das erste Plugin halt ausprobieren. Meinte halt der Dozent, nee, das können wir dann am Freitag machen, weil es Donnerstag installiert wird, und das war am Montag. So die ersten zwei, drei Stunden. Und da habe ich mir gedacht, also, Ja, wie langsam, also klar, man muss halt alle über einen Kamm scheren, sage ich mal, so in der Berufsschule, aber man sollte dann trotzdem Leute, die halt lernen wollen,
ja,
nicht ausgrenzen, ja, sondern halt wirklich, okay, guck mal, hier ist ein Stick, kannst du den Plugin rüberziehen, installieren und dann in dem Programm halt weiterarbeiten und halt neue Sachen ausprobieren. Mhm. Und so ist das halt, also wirklich, das ist halt super wichtig, ne? Das ist auch, ich glaube, das habe ich auch schon mal
ganz gut einfach so.
Genau, ich habe, genau, besonders im Studium, ich habe ja davor Maschinenbau studiert, zwei Semester, drei Semester, so im Dreh, und auf jeden Fall war bei sehr vielen dieser Gedanke drin, vier gewinnt. Weißt du, diese Semesterprüfung, vier gewinnt, ist halt, okay, mit vier habe ich bestanden, fertig, ausenden. Aber wenn man halt so an eine Sache rangeht und halt so diesen Spirit beibehält, also vielmehr, es fängt ja schon damit an, wenn du darüber nachdenkst, okay, eine 4 gewinnt eigentlich, muss ich mir gar nicht so doll anstrengen.
Ja.
Nein, es wirkt sich weiter aus, definitiv. Man kann es einem glauben.
Ja.
Und, das ist definitiv super wichtig. By the way, wir müssen mal ganz kurz zurück. Bei mir war es so, dass mich mein Job halt komplett um 180 Grad gedreht hat. Also vorher war ich super introvertiert. Ich habe.
Krass.
Aber merkt man jetzt gar nicht mehr so wirklich. Finde ich auch ganz gut so, weil erstens, man ist ein bisschen direkter geworden, zweitens, man plappert jetzt freier auch schon so, was halt so einem durch den Kopf fällt, ist deutlich einfacher und auch angenehmer. Und
wie kam das?
Weil ich glaube, dass ich habe sehr viel mit Menschen gearbeitet, dadurch ist es gekommen, also wirklich sehr viel fotografiert, durch das Fotografieren andere Leute kennengelernt, und man muss sich auch mit dem kommunikativ auseinandersetzen und jetzt nicht irgendwie, okay, ich gehe jetzt stumpf einfach nur diesen Weg entlang und spreche halt gar nicht mit dem Model oder sonst irgendwas, sondern genau.
Und ich glaube halt ein Punkt, man bekommt ja auch mehr Selbstvertrauen nach der Zeit. Ich meine, du bist ja auch ein sehr krasser Fotograf, und nach der Zeit, da weiß man ja auch so langsam, man muss ja nicht überheblich werden, aber gesundes Selbstbewusstsein ist immer gut, wenn man dann so weiß, ja, ich kann schon geile Bilder machen, dann geht man ja auch ganz anders raus und ist selbstbewusster, und dann weiß man auch mal, ja, ich kann dem Model jetzt dem und das sagen, weil ich einfach weiß, das sieht dann besser aus. Und genauso ist ja im Immobilienmaklerbereich auch, wenn man sein Wissen irgendwann hat und ein paar Immos verkauft hat, dann kann man ja auch ganz anders rausgehen, selbstbewusster, und dann traut man sich auch mal mehr zu sagen.
Also. Ja, besonders ich finde es auch gut und wichtig, sich, wie du es halt bei deiner Mom zum Beispiel gesagt hast, nur weil du jünger bist, kannst du ihr nichts erzählen von such dir mal eventuell einen neuen Job, vielleicht geht es dir besser. Mhm. So ist es aber auch im Arbeitsleben, finde ich. Also es ist halt nicht zu sagen, ob du halt 10 Jahre oder 20 Jahre älter bist.
Richtig.
Weil
gibt ja auch so normale Leute, die nicht so ambitioniert sind wie wir, die sind dann halt 50. Aber die sind ja nicht krasser. Die sind halt einfach nur älter, aber.
Genau. Ja, ich finde es halt, also bei mir auf dem Dorf, im Dorf merkt man das halt echt extrem krass, wenn so Ältere sagen oder vielmehr nicht mehr grüßen, einfach nur dieses ganz normale Hallo sagen, guten Tag, guten Abend. Damit fängt es ja halt schon so ein bisschen an. Also ich finde, es hat immer noch was mit Respekt zu tun. Beiden Seiten, nicht mehr, egal welche Person, sondern halt egal, ob man jung und alt ist. Und ja, also wie gesagt, das war auch so ein kleines Manko an diesem einwöchigen Praktikum, wo ich dann mir auch anhören durfte, oh, du bist jetzt noch in der Ausbildung, du hast eigentlich noch gar nichts zu sagen, bist ja noch nicht fertig und so.
Ja, sehr.
Ja.
Totaler Schwachsinn.
Ja, ich habe dann halt so gesagt, also ich habe es dann halt meiner Schule erklärt, wie es dann so abläuft, und dann habe ich gesagt, ja, nee, dann mache ich 2 Monate erstmal frei, ich werde ja sowieso dann halt bei der IHK angenommen, kann meine Prüfung machen, habe dann halt meins weitergemacht, mich weiter vernetzt, und das war halt für mich deutlich produktiver, dann halt irgendwie als 2 Monate da noch zu arbeiten, und halt, wie gesagt, das geht halt sehr, sehr doll auf deinen Kopf, auf dein Gefühl, und das will man
ja
nicht.
Ja, es ist halt wichtig, sich mit Leuten zu connecten, die dann auch diesen Drive haben, weil sonst fällt man halt so schnell zurück, weil man dann halt sieht, okay, alle anderen sind hier so am Gammeln, ich bin hier irgendwie der Einzige, der so durchstarten will. Nicht, dass man dann auch selbst anfängt zu gammeln, sondern dass man sich halt Leute sucht, die auch so den Drive haben. Und ja, gerade so in der Schule oder so, da kann dir der Lehrer oder in der Berufsschule, da können dir ja auch oft so weiterhelfen, so jetzt mach mal das, dann wirst du besser. Und das finde ich am Unternehmertum auch so cool, aber halt auch so schwer manchmal, wie man jetzt zum Beispiel sich eine größere Firma aufbaut oder so, da gibt es ja nicht so irgendeinen Lehrer einfach, der dir sagt, so, mach jetzt den Schritt und dann kannst du mehr Immobilien verkaufen und dann wächst das Unternehmen, dann macht ihr mehr Umsatz, sondern musst halt leider auch viel ausprobieren und, sage ich mal, gerade wenn es um Unternehmertum geht, wenn man sich weiterentwickeln will, dann muss man halt auch Leute oft dafür bezahlen, dass sie dir weiterhelfen, also irgendwelche Berater oder so. Das ist dann halt auch oft sehr teuer, deshalb ist es schon sehr wichtig, sich mit Leuten zu connecten, die auch so diesen Drive haben. Ja. Weil dann kann man fragen, und was hat bei dir funktioniert oder wie hast du dich weiterentwickelt? Weil man hört ja nie auf zu lernen.
Aber finde ich interessant, dass es bei dir auch so war mit Berufsschule und so, weil ich habe mich da manchmal so zu Tode gelangweilt, weil ich mir dachte, Alter, ist jetzt wieder der Ernst? Das hatte ich doch, habe ich mir doch alles privat schon angelesen. Ich muss ohne Scheiß sagen, ich habe die Ausbildung ja gemacht, weil ich auch so gedacht habe, da lernt man, wie man in Immobilien investiert. Null. Alles, was ich über Immobilien investieren weiß, habe ich mir selbst angeeignet und wusste ich vor Beginn meiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann, ja, weil ich einfach so mir Bücher gekauft habe von Thomas Knedel und so und die markiert habe und durchgearbeitet habe. Da stand das alles drin. Eine Ausbildung, nix.
Finde ich auch krass. Also wenn bei mir war es so, dass ich mir sehr viel über YouTube beigebracht habe, ja, und in der Ausbildung war es halt eher so Livestream, also große Livestream-Sachen und halt eher so Fernsehkameramann. Mhm. Also beide Sachen, die ich halt später nicht so wirklich machen möchte. Das ja, war eher so ja, meins, das war ein bisschen ja, schade.
Ja, kenne ich aber auch. Also in meiner Ausbildung habe ich größtenteils so dieses rechtliche Zeug, so Mietrecht, worauf musst du als Makler rechtlich achten, so Nachweis und Widerrufsbelehrung, der nötige Bums drumrum. Aber was man sich jetzt privat, wenn man richtig Bock hat, ich will jetzt dazulernen, nicht einen Tipp bei YouTube, weißt du? Bei YouTube ist halt so geil, da tippst du ein, was will ich jetzt lernen und dann findest du was dazu.
Ja, mega. Also bei mir war es so in der Ausbildung, wir haben halt mit Starkstrom gearbeitet wegen den Lampen. Also hier jetzt nicht, aber wir hatten auf jeden Fall Starkstromkabel und hatten dann nur Handschuhe. Und ich dann so, ja, halten die jetzt wirklich fest? Lebe ich dann auch noch, wenn ich mit so einer 4 kW oder 5 kW Ari-Lampe da arbeite? Ja. War auf jeden Fall herrlich. Bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Deswegen habe ich auch immer so nachgefragt.
Lass du lieber an die Handschuhe.
Ja. Nee, Handschuhe sowieso, aber einfach ein bisschen mehr über Strom lernen, weil so, Strom ist super, super wichtig auch für uns. Also Sicherungskasten, ne, was passiert. Ja. Wir haben beim Kollegen da zu Hause gefilmt, da sind natürlich die Strompreise oder viel mehr Stromkosten ja, natürlich durch die Decke gegangen.
Krass.
Ja. Nee, ist auf jeden Fall. Also YouTube ist eine mega geile Plattform, um halt Sachen zu lernen. Auch so Bildausschnitt. Dann hat jetzt zum Beispiel einer, der beim Fernsehen, also vielmehr eigentlich beim Fernsehen gearbeitet hat und dann halt bei einer Agentur und hat jetzt macht sich so selbstständig, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich glaube so 40, Mitte 40, Ende, so in dem, also 40 bis 50 so in dem Dreh, glaube ich. Und es ist halt sehr, sehr cool, von ihm halt zu lernen, weil der super viel auch gemacht hat, auch im Filmbereich und dann sich da Sachen durchzulernen. Also ich glaube, da ist YouTube immer noch so Nummer 1 Plattform.
Ja, und ich finde das halt auch immer wichtig, von Leuten zu lernen, die das schon gemacht haben. Und ja, deshalb ist mir halt auch so wichtig, deshalb bin ich auch auf Immobilienstammtische und so gegangen. Und dann habe ich die Leute, also da waren halt Leute, die hatten schon Immobilien. Und ich bin da hingegangen, habe die so gefragt, ey, ohne Scheiß, wenn ich meine erste Wohnung kaufen will, kannst du mir sagen, wie muss ich das jetzt machen? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ja. Und dann hat der eine mir so eine Liste gegeben, hier, hol dir diese Unterlagen vom Makler und prüf die, bam, 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 hier hast du die Fragen, die solltest du ihn fragen. Dann habe ich das gemacht und irgendwie einen Monat später habe ich dann die Wohnung gekauft. Und ja, das war auch der Grund, warum ich mir Anfang der Ausbildung eine Wohnung gekauft habe. Weil gerade wenn man jung ist und den Job startet, sagen ja viele, du bist so jung. Aber dann kann ich halt sagen, ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe das auch schon mal selbst erlebt, von A bis Z gemacht. Und auf YouTube finde ich das halt auch so cool, wenn man wirklich, du kannst ja am besten Bildbearbeitung lernen von Sam Calder oder von irgendwem, der das halt schon mal selbst vorgemacht hat. Und nicht von irgendeinem Dozenten oder so, der da mal irgendwie studiert hat. Und klar, ja, die erzählen dir da irgendwas theoretisch, aber die haben es noch nie gemacht. Und da bin ich ja auch mal ein super Fan von. Also in der Berufsschule, da hatte ich auch Lehrer, die mir dann Finanzierung oder so beigebracht haben, die sich aber selbst noch nie eine Immobilie gekauft haben. Wo ich dann also nicht schnippisch gefragt habe, sondern einfach, und haben sie sich auch schon Immobilien gekauft? Und so, nee, noch nie und so. Da dachte ich mir, was will der mir jetzt über Zins und Tilgung hier erzählen, was am besten funktioniert? Also schau dir Leute an, die da sind, wo du hin willst. Und da ist YouTube halt sehr mächtig und in der Schule, da hast du halt leider nicht immer Leute, die vor dir stehen, die das schon mal gemacht haben, sondern die quatschen dir irgendwas von der Theorie.
Vergleichst du dich oft mit anderen Leuten? Also
ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ich es nicht mache, aber ja, so auf der Business-Ebene würde ich schon sagen, also dass ich halt schaue, ja, was machen die jetzt anders als ich, dass ich so von denen lernen kann. Aber das habe ich auch gemerkt, so Feedback annehmen, das ist auch sehr wichtig. So Leute fragen, ey, wie hat dir das gefallen und was kann ich denn besser machen? Wenn du dann eingeschnappt bist, wenn ihr dir sagt, das und das ist scheiße, dann kommst du ja nicht voran. Mal so einen Satz gehört, der ist auch sehr wichtig, willst du Recht haben oder weiterkommen? Und wir haben auch manchmal so Kunden, die sind so störrisch und da denkst du dir so, Alter, wie sind die denn drauf? Verpatzen ganz viele Termine. Und dann denke ich mir auch immer, okay, was bringt mir das jetzt, wenn ich pissig auf dem bin? Ich will trotzdem mit dem zusammenarbeiten und das Haus verkaufen. Und ich muss mit dem ja nicht Best Buddy werden, sondern ich muss ja mit dem professionell zusammenarbeiten. Und deshalb, in der Hinsicht vergleiche ich mich schon. So persönlich würde ich jetzt sagen, eigentlich nicht so.
Ja, was sehr gut ist. Also bei mir ist es jetzt auch ein bisschen weniger geworden, weil ich dann halt so, es ist halt so einfach, sich halt mit anderen Leuten zu vergleichen, aber auch gleichzeitig so blöd, wenn man halt sich mit anderen Leuten vergleicht, weil du hast halt einen anderen Werdegang als die andere Person. Zum Beispiel habe ich mir einen Kollege von mir, der ist halt 18, 19 oder so in dem Dreh und er macht halt schon sehr, sehr krasse Sachen und so weiter. Und da denke ich mir so, okay, ich gehe jetzt auf die 24 zu. Ja, aber ich habe halt schon vorher Fachabi gemacht, dann halt irgendwie Studium angefangen, war mir auch nicht. Also da in diesem Zeitraum so orientiert, wo möchte ich eigentlich hin?
Ja.
Und dann mich komplett anders entschieden. Also es gehört ja dazu und ich habe ja trotzdem super viele, also ich habe auch ein FSJ ein halbes Jahr lang im Altenpflegeheim gemacht, also um da mal reinzugucken, wie ist es da, wie geht es da ab? Weil ich finde es halt in Berichten wird es halt meistens immer ein bisschen verzogen und so dieser eigene Eindruck zu beginnen, ist dann doch nochmal was anderes. Und deswegen muss, also mittlerweile gar nicht mehr so krass. Vor ein, zwei Jahren war das ganz anders. Da habe ich mir dann halt australische Fotografen, Videografen angeguckt, die haben super krassen Shit gemacht und haben dann das released und so weiter und so fort. Und da habe ich, das war auch gleichzeitig, was heißt so ein Ansporn, aber das war gleichzeitig so, okay, ich möchte in einem, zwei Jahren auch da hinkommen. Problematisch ist dann aber nur, es sind halt ganz andere Wege, Kontakte, manchmal auch, also wie sich Kontakte entwickeln, kann auch ganz anders sein. Deswegen ist es dumm, so zu denken, okay, wo der andere ist, da möchte ich halt auch ganz, ganz gerne hin. Kommst zwar in diese ähnliche Richtung, sagen wir es mal so, aber zu einem anderen Zeitpunkt.
Mhm. Und man, aber, ja, sorry, erzähl weiter.
Also man sollte sich da deswegen nicht fertig machen, nur weil man das halt irgendwann später macht.
Ja. Gut, das war jetzt so meine Definition von businessmäßig.
Genau.
Also, dass man sich nicht irgendwie persönlich vergleicht, oh, der ist cooler, oh, der ist hübscher oder so. Also, das nicht, aber so businessmäßig, das ist bei mir auch manchmal so, wo ich mir denke, Alter, der ist jetzt in dem Alter und hat das schon aufgebaut. Auf der einen Seite motiviert einen das und man sieht auch, Alter, das ist möglich. Aber, das kann ich auch gut verstehen, manchmal setzt einen das auch echt unter Druck. Auch so einen persönlich. Wenn man sich dann so denkt, Mann, scheiße, ich komme jetzt gerade da nicht so krass voran wie der. Wie kriegt man das hin? Das kann einen auch manchmal echt ein bisschen fertig machen. Und gerade heutzutage bei Instagram und YouTube, wo du jeden Tag siehst, wie geil es bei den anderen läuft und die zeigen ja da auch nur geile Sachen, da ist es, glaube ich, schon echt hart. Ich habe auch mal so eine relativ kurze Zeit so eine Instagram gelöscht und so von meinem Handy, also nicht mein Account, einfach vom Handy geworfen. Auf der anderen Seite ist es als Immobilienmakler auch sehr geiles Marketing, dass man sagen kann, hier, jetzt neue Besichtigung und so. Deshalb habe ich es mir wieder runtergeladen. Aber ja, da muss ich ehrlich sagen, klar, da ist schon bei mir noch so, dass ich mich so businessmäßig da schon auch noch orientiere und mir manchmal denke, Alter, ja, was die machen, ist schon geil. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht, also schon unter guten Druck setzt, so als Ansporn, aber dass man da jetzt nicht drunter leidet, so.
Was sind deine Projekte in der Zukunft? Also es ist ja ganz kurz mal erwähnt mit dem, dass eigentlich das Ziel ist, also ich weiß nicht, ob das da, für deine Zukunft zutrifft, aber du hattest ganz kurz mal erwähnt, dass es halt ganz gut ist, wenn du halt selber nicht arbeiten musst und das halt ganz automatisiert halt stattfindet, also vielmehr eigenes Unternehmen, dann du bist der Chef und dann kannst du dir und oder vielmehr einigen Personen halt vertrauen, dass das halt ganz gut abläuft.
Ja, also mein Ziel ist auf jeden Fall, Also in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin, da bin ich angestellt, kann mich aber trotzdem sehr geil entfalten und meine Ideen mit reinbringen. Also entweder in der Firma, entweder das mit aufbauen oder irgendwann mal vielleicht ein eigenes Unternehmen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich will schon ein Unternehmen haben, sage ich mal ein großes Immobilienunternehmen, was ja schon auch einen guten Umsatz macht und viele Immobilien verkauft. Und da will ich das so aufbauen, dass das halt nicht von mir abhängig ist. Also ich will schon, ich will jetzt nicht dieses Dropshipping, ich will nicht arbeiten und alles passiv, sondern ich, wie sagt man immer so schön, ich will arbeiten können, aber ich will nicht, dass ich es muss. So, also das beste Beispiel ist, wenn man sich halt ein Immobilienmakler-Business aufbaut und das alles von dir abhängt und du bist wirklich mal krank oder hast einen Autounfall und kannst 2-3 Monate nicht arbeiten, dann verdienst du nichts, dann verdienst du keine Kohle. Und das ist halt schlecht. Und daher will ich mir so ein Unternehmen aufbauen, wo du auch Mitarbeiter hast und die Prozesse automatisiert sind, sodass du als Chef von oben raufschauen kannst, so in der Vogelperspektive. Wir müssten jetzt das und das verbessern, das und das. Dass du auch mal sagen kannst, so, ich nehme mich jetzt mal 2 Monate raus, aber dein Unternehmen läuft trotzdem weiter und verdient weiter Geld. Und das ist ja wirklich mein allergrößtes Ziel. Da arbeite ich auch wirklich sehr viel dran, dass wir auch dieses Jahr, dass ich jetzt auch wieder mehr Immobilien verkaufe, dass wir das Marketing ankurbeln, die Firma vergrößern, dass man da einfach auch finanziell flexibler wird und dann sich zeitlich auch mal so ein bisschen rausnehmen kann. Das ist so eigentlich beruflich ja wirklich mein Ziel, so eine Immobilienmaklerfirma aufzubauen.
Ja, sehr cool. Ich bin mal sowieso gespannt, wo die Reise bei uns so hingehen wird. Ja. Magst du dich dann noch ganz kurz irgendwie, genau, was wäre denn dein Tipp an die Zuschauer, wenn du denen einen Tipp mitgeben könntest, würdest?
Fürs Leben so, oder?
Genau, ja.
Dass man halt wirklich das macht, worauf man Bock hat und auch nicht stehen bleibt. Also wenn man dann irgendwie in der Ausbildung merkt, oh, das gefällt mir jetzt nicht so gut oder im Studium, dass man dann nicht sagt, ja komm, ich mache das jetzt hier für den Schein, weil dieser Schein ist im Endeffekt, also dieses Papier, der Abschluss, der ist ja im Endeffekt egal. Du musst überlegen, was kannst du damit im Leben später anfangen, dass man diesen Drive beibehält und wirklich das macht, worauf man Bock hat. Das glaube ich so mit, ja, das ist das Allerwichtigste.
Ja, finde ich auch. Gut. Dann magst du noch ganz kurz erzählen, wo man dich überhaupt finden kann? Ja. Also so Social Media mäßig.
Genau, also auf Instagram, da heiße ich Nico_Tietz und da poste ich auch öfter mal was zu Immobilien. Und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal. Ihr könnt bei YouTube einfach meinen Namen eingeben, Nicolas Tietz, oder ihr gebt Köppel Immobilienlotse ein, so heißt nämlich unsere Firma. Und da findet ihr dann die ganzen Videos zu den Immobilienthemen, genau.
Sehr cool. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann zum Thema Immobilien und dann meldet euch bei Nico, wenn das dann rund um Berlin, Brandenburg geht, Magdeburg, Leipzig. Und vielen, vielen Dank an euch fürs Zugucken, Zuhören. Auf YouTube wird der Podcast auch kommen. Könnt ihn euch natürlich sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.